Verrückt auf Errettung.
Meine Initiation in das Bwiti erfolgte zu einer Zeit, als ich das Interesse an mir selbst verlor. Ich fühlte mich wie ein Schauspieler, der die Motivation für seine Rolle verloren hat. Oder ich war wie die Figur Daniel Pinchbeck, eingeschlossen in einem halbfertigen Roman, den ein unfähiger Autor gerade in schwerfälligem Zehnringen aufgab. Ich stürzte in eine spirituelle Krise. Ich stürzte und kam nicht mehr hoch. Die Welt schien in ein Gespinst gehüllt zu sein, das ich nicht aufreißen konnte, und ich erstickte darin. Ich wollte nicht, was andere wollen, aber ich konnte nicht ausfindig machen, was ich brauchte. Ich wollte die Wahrheit, meine eigene Wahrheit, egal als welch trostloses Bruchstück, welch höllischer Gesamtheit auch immer sie sich womöglich entpuppen würde. Es gibt Gründe, weshalb speziell ich in diese geistige Leere hineingerissen wurde. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, kann ich den offenen Rachen des auf mich wartenden Abgrunds erkennen. Meine Bezugspunkte für eine spirituelle Krise waren Bücher und Autoren. Kafka, Beckett, Rilke, die beredte Verzweiflung der Literatur des 20. Jahrhunderts. Während ich in desolater Niedergeschlagenheit durch die Straßen irrte, stellte ich mir die unmögliche, die peinliche, die elementare kindliche Warum-Frage. Warum diese Stadt? Warum dieses Leben? Warum irgendetwas? Natürlich wusste ich, dass man diese spezielle Frage nach dem Warum etwa im Alter von 10 Jahren eigentlich zu stellen aufhören sollte. Aber ich konnte mich nicht davon befreien. Ich hatte das Gefühl, als würde ich ein Gespenst, ein körperloser Überlebender aus irgendeinem fernen Zeitalter. Mir wurde klar, dass diese monotone materialistische Kultur das Ende der Geschichte war, wie einige Schriftsteller verkündeten, ohne spirituelle Wirklichkeit, ohne Zugang zu irgendeiner anderen Bewusstseins- oder Sinnebene. Da konnte ich das Leben kaum mehr ertragen. An einem Tiefpunkt rief ich mir unerlaubte Erleuchtungen ins Gedächtnis zurück, die ich von bestimmten getrockneten und nur schwer kaubaren Pilzstückchen sowie winzigen quadratischen Papierschnitzeln bekam, ein Gemisch, das ich zum letzten Mal auf dem College gegessen hatte. Am intensivsten erinnerte ich mich an meine Begegnungen mit Psilocybinpilzen. Insbesondere rief ich mir die Sinnesglut ins Gedächtnis, die Ausweitung von Farben, Klängen, Gerüchen. Es war eine Offenbarung gewesen, wie die Schleier der Abstraktion plötzlich von meinem Denken und Empfinden abzufallen schienen. Damals, nach Abschluss der Adoleszenz, durchschnitten Pilze meine quälenden Entfremdungsgefühle, wenn sie auch bisweilen meine tiefsten Ängste vergrößerten. Von Ibuga hörte ich zum ersten Mal bei Blackout Books, einem anarchistischen Buchladen in der Avenue B. Der Verkäufer zeigte mir ein Buch über das Ibogain-Projekt, eine schon 20 Jahre andauernde Bemühung, die Aufmerksamkeit auf ein seltenes afrikanisches Halluzinogen zu lenken, das angeblich eine unglaubliche Wirkung auf Heroin- und Kokainsucht hatte. Ibogain, so erfuhr ich, war wegen seiner suchtabbauenden Kräfte ein Underground-Mythos. Wenn dies zuträfe, dann wären die mythischen Dimensionen der Ibogain-Story faszinierend. Eine Pflanze aus Äquatorialafrika, dem archaischen Geburtsort der Menschheit, die Sucht heilte, indem sie Süchtige auf einen langen psychedelischen Trip schickte. Ich persönlich glaubte nicht an die Existenz einer Geisterwelt. Und doch wollte ich es selbst erproben. Ja.